D-Radio Wissen. Freitag kompakt.
Richtig helfen, das will gelernt sein. Was die freiwilligen Helfer in den Hochwassergebieten leisten, haben wir ausprobiert. Mit einem Sandsack-Schleppen-Selbstversuch.
Man trägt ja vielleicht 100 von diesen Sandsäcken. Dann sind das ja mehrere Tonnen, die man bewegt. Und das ist genauso quasi ein Trainingspensum, was ein Spitzensportler im Rahmen des Krafttrainings beispielsweise macht. Das heißt also, die haben plötzlich eine Hochleistung vor sich, diese Arbeiter dort, die sie gar nicht gewohnt sind. Und das macht an sich das eigentliche Problem.
Und wer nach den Stunden am Deich noch nicht die Nase voll hat von Frischluft und Wasser?
Um Beschwerden zu verhindern, gibt es ein paar Tipps. Nach der Belastung sollte sich der Helfer nicht direkt auf die Couch legen. Regeneration unterstützt man beispielsweise durch einen kleinen moderaten Spaziergang. Eine Badewanne am Abend entspannt den Muskelapparat zusätzlich.
Für mich ist die Arbeit die beste Medizin gegen meine psychische Krankheit. Meine Krankheit behindert nicht meine Arbeit, im Gegenteil. Meine Arbeit hilft mir gegen meine Krankheit.
Arbeit und Musik helfen. Eine an Schizophrenie leidende Professorin macht Mut zu einem selbstbestimmten Leben, weg von der bloß medikamentösen Therapie.
Ich versuche, äußere Reize gering zu halten, denn es kann schnell passieren, dass sich äußere Einflüsse negativ auswirken und ich brauche Routine. Außerdem hilft es mir, leise Musik zu hören, die Beatles oder Klassik.
Either Beatles or classical.
Alter 3 Jahre. Größe 92 cm. Gewicht 15 Kilo.
Solche Daten werden per Rapid SMS heute von Ärzten in Malawi erfasst und an das Gesundheitsministerium gesimst, statt beispielsweise auf Papier einmal im Monat mit dem Fahrrad zum nächstgelegenen Gesundheitsamt gebracht zu werden.
Hilfe per SMS. Vor allem in Entwicklungsländern kann die freie Plattform Rapid SMS die Lebensqualität deutlich verbessern. Mit ihr ist es möglich, Informationen einfach per Handy auszutauschen und so Hilfe zielgerichteter leisten zu können.
Durch die Elektronik wird das System nicht nur schneller, sondern auch besser.
Die Ansage vom Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Christoph Unger, war klar und deutlich. Unsere Helfer in den Hochwassergebieten machen langsam schlapp. Und wenn man sich unter den vielen Freiwilligen mal umhört, ja, das klingt tatsächlich nach Erschöpfung.
Schlaucht ganz schön. Und dann bei dem Wetter noch. Aber gut, dafür sind wir da.
Ich meine, wir helfen uns ja gegenseitig alle, ja, also es ist anstrengend körperlich, ja, vor allem auch mit der Sonne, ja, aber es ist alles zu schaffen.
Unser Tagesthema heute, richtig helfen. Nico Rau macht den Belastungstest für D-Radio Wissen und füllt und stapelt Sandsäcke auf Probe.
Ich stehe hier in voller Feuerwehrmontur, Feuerwehrhose, Feuerwehrjacke, Feuerwehrschuhe, ein Sandsack in der Hand, 10 Kilo schwer, mitten im Wald, bei gut 25 Grad. Mir steht der Schweiß auf den Stirn, ich bin außer Puste und ich habe Durst.
Die Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Ich wollte nur ausprobieren, wie anstrengend es ist, Sandsäcke durch die Gegend zu schleppen. In den Überschwemmungsgebieten machen das zurzeit unzählige Helfer stundenlang, oft sogar über mehrere Tage, um Schutzdämme gegen die Fluten zu errichten. Für die Feuerwehrleute sind solche Einsätze Teil des Berufs. Auch wenn die Anstrengung anfangs etwas ungewohnt sei, gewöhne sich der Körper schnell daran, sagt Norbert Gerresheim von der Feuerwehr Köln.
Für die allgemeine Einsatztätigkeit als Feuerwehrmann muss man eben körperlich auch entsprechend fit sein. Das sind die Kollegen auch, die treiben Sport, die halten sich fit für ihren Beruf und da sind die dran gewöhnt. Das ist nichts Besonderes jetzt in dem Sinne.
Freundlicherweise hat mir die Kölner Feuerwehr eine komplette Arbeitsmontur geliehen.
Ich ziehe jetzt mal die Feuerwehrhose an, die sieht eigentlich aus wie so eine ziemlich große Snowboardhose, ist auch eine Überzugshose, also die zieht man über die Hose, die man eh anhat, drüber. Besteht aus feuerunempfindlichem Material. Nomex heißt das. Das wurde wohl in der Formel 1 entwickelt und kann auch schon mal eine Stichflamme abhalten. Kevlar ist auch mit drin. Und vor allen Dingen ist diese Hose warm. Und die Stiefel sowieso. Die schlüpfe ich jetzt mal hier. Das muss wirklich sehr merkwürdig aussehen, wenn hier einer vorbeikommt.
Ich schwitze jetzt schon, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe.
Also eine komplette Feuerwehrschutzkleidung hat so ihre 25 Kilo mit allem drum und dran. Wenn der Angriffstrupp ausgerüstet ist, dann hat er ungefähr dieses Gewicht. Dann ist das, was einen so ein bisschen belastet. Wobei man natürlich beim Sandsack füllen oder Sandsäcke verteilen nicht die komplette Schutzausrüstung trägt. Also sprich ein Pressluftatmer trägt man da in der Regel nicht. Und eine Kleidungserleichterung, abhängig von der Wetterlage und der Einsatzlage, ist da auch möglich.
Das heißt, wenn der Einsatzleiter sagt, so Jungs, Jacken aus. Doch neben der Feuerwehr und der Bundeswehr helfen auch unzählige Freiwillige mit. Und die sind selten auf solche körperlichen Belastungen vorbereitet. Ein Sandsack hat ein Gewicht von 12 bis 15 Kilogramm. Eine hohe Gewichtsbelastung für die Helfer, erklärt der Sportwissenschaftler Ingo Froböse.
Man trägt das ja nicht einmal, sondern man trägt ja vielleicht 100 von diesen Sandsäcken. Dann sind das ja mehrere Tonnen, die man bewegt. Und das ist genauso quasi ein Trainingspensum, was ein Spitzensportler im Rahmen des Krafttrainings, ein Gewichtheber beispielsweise, macht. Der bewegt auch im Training immer 1 bis 2 Tonnen so in der Regel. Das heißt also, die haben plötzlich eine Hochleistung vor sich, diese Arbeiter dort, die sie gar nicht gewohnt sind. Und das macht an sich das eigentliche Problem.
Den Sandsack zu heben und zu schleppen wirkt ähnlich wie das sogenannte Cross-Training, das im Moment immer populärer wird. Man könnte sagen, die Überschwemmungshelfer absolvieren eine Art Fitnesstraining in einer Notsituation.
Grundsätzlich ist das ja eine Ganzkörperbewegung. Der Körper hat ja 640 Muskeln. Und wenn man sich das mal überlegt, allein 150 wirken auf den Rücken beispielsweise, dann sieht man, wie groß diese Belastung eines Hebens, eines Sandsacks aus den Beinen heraus, Tragen mit den Armen, Hieven auf die Schultern möglicherweise. Das heißt, ich bin mir sicher, dass von diesen 640 Muskeln 638 angespannt werden.
Diese Muskeln werde ich jetzt einer Belastungsprobe unterziehen.
Der Versuchsaufbau ist denkbar einfach. Ich habe hier ungefähr eine 10 Meter Strecke. Am Ende ist ein kleiner Laubhaufen, das ist mal mein improvisierter Damm. Und ich werde jetzt diese Strecke mit dem Sandsack in der Hand laufen und den Sandsack auf den Damm legen, auf den Laubhaufen, wieder runternehmen, wieder rüber zum anderen Ende der Strecke, dort wieder hinlegen, wieder aufnehmen, wieder rüber. Und das mache ich jetzt ein paar Mal und guck mal, ob das schnell anstrengend wird.
Rufen wir uns noch einmal in Erinnerung. Macht das ein Helfer über mehrere Stunden, sagen wir 5, dann ist das tatsächlich mit dem Trainingsalltag eines Spitzensportlers gleichzusetzen. Für den untrainierten Helfer kann das Folgen haben. Muskelkater, was noch harmlos ist, denn der tut nur weh. Außerdem wird die Muskulatur überlastet und wird dadurch weniger leistungsfähig. Fehlt dann die Regeneration, können Beschwerden auftreten. Sportwissenschaftler Ingo Froböse.
Und das bedeutet, dass die Folgen, die Nachwehen nach einer derartigen Hilfeaktion sicherlich gravierender sind und die meisten Menschen sich dann wirklich schon einige beim Orthopäden wiederfinden müssen, weil Rückenschmerzen auftreten, Sehnenbelastungen im Kniegelenk, im Sprunggelenk, im Schultergelenk beispielsweise auch sehr häufig, weil es sehr muskulär eben abhängig ist, dass das auftritt.
Um Beschwerden zu verhindern, gibt es ein paar Tipps. Nach der Belastung sollte sich der Helfer nicht direkt auf die Couch legen. Er hat schließlich wie ein Spitzensportler geackert. Regeneration unterstützt man beispielsweise durch einen kleinen moderaten Spaziergang. So wird der Muskulatur wieder Sauerstoff zugeführt. Eine Badewanne am Abend entspannt den Muskelapparat zusätzlich. Auch die Ernährung ist wichtig und die Ernährung beginnt beim Trinken.
Wasser sollte von den Steppen zur Verfügung gestellt werden. Das zweite ist, es wird Energie verbraucht. Kohlenhydrate. In der Regel braucht man Nudelportionen. Also ich würde mir eine Nudelpfanne wünschen. Und abends könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass wenn ich noch etwas mehr tun möchte, sollte ich eine eiweißorientierte Ernährung vornehmen. Denn die Muskulatur braucht zur Regeneration Eiweiße, weil sie ist aus Eiweißen zusammengesetzt.
Zum Ende noch einmal zurück in den Wald zu meinem Selbstversuch.
Ich habe jetzt hier 10 Minuten lang den Sandsack auf einer Strecke von vielleicht 10 Metern hin und her bewegt. Schwitze total, bin auch gut außer Puste. Ich merke auch, dass es also die Muskulatur auf jeden Fall fordert. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das die Helfer 5, 6, 7, 8 Stunden machen und am nächsten Tag dann schon wieder, also die werden abends sehr, sehr platt sein, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, das ist ganz schön krass.
Freiwillige werden gebraucht, und zwar Freiwillige, die noch nicht ganz ausgepowert sind, sagt der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und fordert die Menschen in Bundesländern auf, die nicht selbst vom Hochwasser betroffen sind, kommt doch und helft denen, die es im Moment ganz dringend nötig haben. Tagesthema in D-Radio Wissen. Richtig helfen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das männliche Glied wird überschätzt. Forscher der Universität von Florida haben untersucht, warum bei den meisten Vogelarten das Männchen keinen Penis besitzt. Es sind bestimmte Erbanlagen, die das Geschlechtsorgan schon in der Entwicklung des Embryos schrumpfen lassen. Offensichtlich ist der Penis nämlich für die Fortpflanzung nicht so wichtig. Viele Vogelarten drücken zur Samenübertragung nur ihre Geschlechtsöffnungen gegeneinander. Es bleibt dennoch die Frage, warum der Penis bei einigen Vögeln während der Evolution auf der Strecke blieb, während andere ausgesprochen lange Penisse besitzen. Bei der argentinischen Ruderente zum Beispiel wird er bis zu 42 cm lang. Darauf fanden die Forscher keine Antwort. Wohl aber entdeckten sie, dass sich auch bei Hähnen zu Beginn der Embryonalentwicklung Penisanlagen ausbilden. Später hören sie aber auf zu wachsen und schrumpfen sogar. Verantwortlich dafür ist ein Gen.
Vor dem Fernseher essen. Davor warnen viele Ernährungsexperten. Denn oft isst man dabei mehr, als man sollte. Wie das kommt, erklären Forscher aus Würzburg in einer Studie im Fachmagazin PLOS ONE. Die Wissenschaftler hatten in einem Experiment die Versuchsteilnehmer vor dem Bildschirm essen lassen. Sie zeigten ihnen Filmausschnitte mit lustigen, traurigen und neutralen Szenen. Das Ergebnis? Die Emotionen haben offenbar einen starken Einfluss auf das Geschmacksempfinden. Bei manchen Menschen führten traurige oder lustige Szenen dazu, dass sie nicht mehr zwischen fettig und fettarm unterscheiden konnten. Nach neutralen Szenen erkannten sie den unterschiedlichen Fettgehalt dagegen sehr wohl. Die Wissenschaftler empfehlen, besser nicht mit einer ganzen Chips-Tüte vor dem Fernseher zu sitzen, sondern die Chips in ein Schälchen zu füllen.
Kinogänger sind ganz schön vorhersehbar. Zumindest laut einer Studie von Google, über die das Online-Magazin The Register berichtet. Demnach kann Google anhand der Suchstatistiken vorhersagen, wie erfolgreich ein neuer Kinofilm wird. Die meisten Kinogänger informieren sich vorab im Internet über Filme, für die sie sich interessieren, und starten mit ihrer Suche oft bei Google. Der Studie zufolge gibt es eine enge Verbindung zwischen der Zahl der Suchanfragen und dem Einspielergebnis eines Films. Die Google-Forscher geben an, ihre Vorhersagegenauigkeit liege bei 94%.
Alle von euch, die in ihrem Freundeskreis, so wie ich, oder vielleicht in der Familie einen Menschen haben, der eine psychische Störung hat, der krank ist, die kennen das. Der Alltag ist je nach Ausprägung der Krankheiten ganz anderer. Das soziale Miteinander, auch die Freundschaften sind dann anders. Und auch das Berufsleben des Kranken ist oft schwierig. So gar nicht einschränken lassen von ihrer Schizophrenie will sich Ellen Sachs aus Los Angeles. Sie leidet unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Ihr Beruf? Juraprofessorin an der Uni. Hannah Ender hat sie getroffen.
Es ist Memorial Day in den USA, ein Feiertag. Der Campus der Universität of Southern California in Downtown LA ist wie leergefegt. Kaum jemand verirrt sich an diesem Tag an die Uni, außer Ellen Sachs. Die große, hagere Frau mit den wuschigen grauen Locken ist auch an diesem arbeitsfreien Tag in ihrem Büro.
Yep, I work 7 days a week. It's one of the things that gives me the most satisfaction and pleasure and keeps me sane, basically.
Ellen Sachs ist Professorin und sie leidet unter Schizophrenie. Wäre es nach den Ärzten gegangen, wäre Ellen Sachs heute Teilzeitkassiererin. Doch stattdessen lehrt die 57-Jährige Recht und Psychiatrie an der traditionsreichen Gold School of Law der University of Southern California.
Für mich ist die Arbeit die beste Medizin gegen meine psychische Krankheit. Wenn ich wissenschaftlich arbeite, geraten die verrückten Sachen in den Hintergrund. Meine Krankheit behindert nicht meine Arbeit, im Gegenteil. Meine Arbeit hilft mir gegen meine Krankheit.
An ihrer Bürotür haften Zeitungsausschnitte mit Comics zum Thema Schizophrenie. Ellen Sachs kann über ihre Krankheit Witze machen und sie hat ein tiefes, dunkles Lachen. Doch ihre psychische Erkrankung hat es ihr nicht immer leicht gemacht. My Journey to Madness, so lautet der Titel ihres Buches, in dem sie ihren Kampf mit der Schizophrenie beschreibt. Ellen Sachs war 16, als sie das erste Mal Wahnvorstellungen und Halluzinationen hatte.
Eines Tages bin ich einfach von der Schule abgehauen. Auf dem Weg nach Hause hatte ich das Gefühl, die Häuser würden mit mir sprechen. Sie sagten, schau nur, du wirst sehen, du bist außergewöhnlich, außergewöhnlich schlecht, du bist böse. Die Häuser haben diese Gedanken in meinen Kopf gesetzt.
Trotzdem schließt sie die Schule mit Bestnoten ab und studiert an Top-Universitäten, Oxford und Yale. Doch die Krankheit ist ihr ständiger Begleiter. Als sie eines Abends schreiend auf dem Dach der Elite-Uni Yale steht, wird sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ein traumatisches und entwürdigendes Erlebnis.
Sie haben mich ins Bett gefesselt, mit gespreizten Beinen, 20 Stunden am Tag. Sie haben mir mit Gewalt Medikamente verabreicht und ich stand permanent unter Beobachtung. Unter der Dusche, auf dem Klo. Das war sehr traumatisch. Und ich hatte Albträume, besonders wegen der Zwangsfesselung. I had nightmares, especially about the
restraints. Anfangs kämpfte sie ganz allein mit ihren Dämonen. Sie isoliert sich, verkriecht sich, hat kaum Freunde. Schließlich merkt Ellen Sachs, dass sie Hilfe braucht. Sie beginnt regelmäßig Medikamente zu nehmen und begibt sich in Therapie.
It's a safe place to bring your chaotic, violent and scary thoughts. Es ist eine sichere Umgebung, um deine chaotischen Gedanken zu ordnen. Ich glaube, ohne beide Faktoren, die Medikamente und die Therapie, würde ich heute in einem Pflegeheim wohnen und einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen.
Heute setzt sich Ellen Sachs selbst für die Rechte psychisch kranker Menschen ein. Im Herbst 2010 gründete sie das Sex Institute for Mental Health Law, Policy and Ethics. Dort arbeiten Juristen und Psychologen daran, die Lebensqualität und die rechtliche Situation psychisch kranker Menschen zu verbessern.
Wir widmen uns jedes Jahr einem bestimmten Thema zur Gesundheitspolitik und Ethik. Wir haben über das Thema Zwangsfesselung geforscht, über die Anwendung von Psychopharmaka und die Kriminalisierung von psychisch Kranken, die im Gefängnis statt in einem Krankenhaus landen. Und wir hoffen, dass sich Politiker unsere Studien zu Herzen nehmen. Looking at the issues we're
studying. Alan Sachs will ein Umdenken erreichen. Weg von einer bloß medikamentösen Therapie, weg vom Gedanken, der Kranke dürfe kaum etwas vom Leben erwarten und hin zu mutigen, selbstbestimmten Schritten im Leben. Was sie geschafft hat, können auch andere schaffen, sagt Alan Sachs.
Ich bin kein Einzelfall. In meinen Studien untersuche ich Menschen, die Schizophrenie haben und hochbegabt sind. Das sind Mediziner, Doktoranden, Juristen oder Geschäftsführer. Sie sind wie ich hochfunktionsfähig, aber leben ihre Krankheit im Verborgenen.
Auch Alan Sachs lebt noch immer ein Doppelleben zwischen verängstigter Patientin und herausragender Juristin. Sie hat ihre Krankheit nicht besiegt. Schizophrenie ist unheilbar. Aber sie hat gelernt, mit ihr zu leben und die Symptome zu bekämpfen. Mit kleinen Alltagstricks.
Ich versuche, äußere Reize gering zu halten. Denn es kann schnell passieren, dass sich äußere Einflüsse negativ auswirken. Und ich brauche Routine. Deswegen arbeite ich sehr viel. Außerdem hilft es mir, leise Musik zu hören. Die Beatles oder Klassik.
Unverzichtbar für die Bekämpfung ihrer Krankheit sind nicht nur ihre Medikamente und ihre Therapie, sondern auch menschliche Beziehungen. Ihr Ehemann und ihre Freunde sind die beste Medizin, sagt Alan Sachs.
Es ist unglaublich wichtig. Die ersten Jahre meiner Krankheit war ich sozial sehr isoliert und das war sehr schmerzhaft. Wir brauchen Beziehungen.
Unermüdlich hält Alan Sachs Vorträge und besucht Ärzte und Medizinstudenten, um ihnen eine andere Sicht auf psychisch kranke Patienten zu vermitteln. Dadurch hofft sie, dass die Krankheit Schizophrenie eines Tages vom Stigma befreit wird.
Es gibt immer noch zahlreiche Mythen, zum Beispiel, dass Schizophrene gewalttätig sind oder dass wir keine richtige Arbeit verrichten können, keine menschlichen Beziehungen eingehen können. Aber das sind Mythen. Die meisten Schizophrenen können all diese Dinge. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit dazu geben.
Alltagstricks gegen das Stimmenhören. Alan Sachs aus Los Angeles leidet an Schizophrenie und wäre es nach den Ärzten gegangen, wäre sie heute vielleicht Teilzeitkassiererin. Stattdessen lehrt sie Recht und Psychiatrie an der Gould School of Law der University of Southern California.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Spielerische Gedichte. Ich bin gestrandet auf einer Insel. Hinter mir der Ozean, vor mir felsige Hügel, gelber Ginster, karges Gras. Am Ende des Piers ein verlassener Leuchtturm. Auf einem Berg in der Ferne das rote Licht eines Sendemasts.
Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification.
Dear Esther ist kein Computerspiel, wie man es kennt. Man kann keine Schwerter schwingen, keine Leben sammeln, keine Rätsel lösen. Nicht mal ballern kann man da, nur laufen, schauen, hören. Meer, Wind und die Stimme des namenlosen Erzählers.
I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life.
Eigenartigerweise vermisst man nichts. Gebannt folgt man dem Pfad durch die menschenleere Insel, erkundet fantastische Höhlenlandschaften, folgt dem Erzähler immer tiefer in eine fragmentarische Geschichte um einen tödlichen Autounfall, um Verlust, Trauer und Schuld. Wer wissen will, wie weit Computerspiele zur Kunstform geworden sind, ist in Dear Esther auf der richtigen Spur. Das Storytelling-Experiment des britischen Medienforschers Dan Pinchbeck ist quasi räumliche Poesie. Ein begehbares Gedicht, das man nach und nach erkundet, ohne es vollständig entschlüsseln zu können. Auch unabhängig von pädagogisch wertvollen Serious Games haben Computerspiele die Ernsthaftigkeit entdeckt und damit einen Nerv getroffen. Über 250.000 Mal haben Gamer das Indie-Spiel in einem Jahr gekauft und das Internet mit Interpretationsansätzen geflutet. Die Kunst besteht schließlich darin, dass wir uns über sie Gedanken machen. Und damit zurück ins Netz.
Computer haben heute sicherlich noch nicht alle Menschen auf der Welt. Weit davon entfernt wahrscheinlich. Aber Mobiltelefone haben heute schon sehr viele Menschen. Und zwar sogar in Gegenden, die uns von Deutschland aus betrachtet wie das Ende der Welt vorkommen. Wie kann man also das Handy benutzen, um die Lebenssituation von Menschen zu verbessern, die oft von der Grundversorgung mit allem Möglichen abgeschnitten sind? Zwei Leute von UNICEF haben sich da was überlegt und dazu erfahrt ihr jetzt mehr von Thomas Reintjes. Rapid SMS, das ist das Stichwort.
Ein winziges Büro, braun dominiert, es ist alles schon etwas abgewohnt. Doch der Schein trügt, hier werden Innovationen gemacht. Das Time Magazine hat Christopher Fabian und Erica Kochi aus der Innovationsabteilung von UNICEF auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen gesetzt und Development Geeks genannt.
That is very true. One of the big roles that we play within this organization and outside is trying to bring those two worlds together, the world of international development and the world of geeks or software technology and hardware as well.
Ihre wichtigste Entwicklung, Rapid SMS, ein Softwarebaukasten für Massen-SMS-Dienste. Seit 2007, sagt Erica Kochi, hätten auch Menschen in den abgelegensten Gegenden der Welt Handys. Die beiden erkannten das als eine große Chance für die Arbeit von UNICEF.
This really meant that suddenly we could have a two-way conversation. It wasn't just radio that was broadcasting out, but really like instantaneous two-way conversation was possible.
It seemed very promising to us to look at people who had been so disconnected from that two-way conversation that Erica described, but it was very clear to us that there was a space that it was created that hadn't been there 5 years before.
Ende 2008 startete der erste Rapid-SMS-Dienst in Äthiopien. Damals drohte dort nach ausbleibendem Regen eine Hungersnot.
Noch immer leiden mehr als 12 Millionen Menschen unter der Dürre am Horn von Afrika.
From one of the worst droughts in decades. The endured hunger.
Lebensmittelausgabe im Norden Äthiopiens. Ohne internationale Hilfe kämen die Menschen hier nicht über die Runden.
Die Herausforderung für UNICEF bestand darin, Nahrung für unterernährte Kinder dorthin zu bringen, wo sie benötigt wurde.
We had pre-positioned these supplies, but as they were being used on a daily basis, we didn't know which places in these remote communities had stockouts, where there was no supply left, which had too many. And so what they were doing before was sending this information in by paper.
Wochenlang konnte es dauern, bis die Papiere eintrafen und gegebenenfalls Nachschub geschickt werden konnte. Mit Rapid SMS können die Lagerbestände in Echtzeit abgefragt und auf einer Karte angezeigt werden. Die Software ist Open Source. Jeder mit dem nötigen Know-how kann sie herunterladen, installieren und seinen eigenen SMS-Dienst aufbauen. Sowohl andere Hilfsorganisationen als auch Unternehmen nutzen das. Viele Rapid SMS-Inkarnationen stammen aber von UNICEF selbst.
Alter 3 Jahre, Größe 92 cm, Gewicht 15 Kilo, Oberarmumfang 12 cm.
Solche Daten werden per Rapid SMS heute von Ärzten in Malawi erfasst und an das Gesundheitsministerium gesimst, statt beispielsweise auf Papier einmal im Monat mit dem Fahrrad zum nächstgelegenen Gesundheitsamt gebracht zu werden. Durch die Elektronik wird das System nicht nur schneller, sondern auch besser.
One of the problems that we know in field-based data collection is that when we get written data on paper, there often are errors in it, but we can't go back and check that error right away because the paper's already left the hands of the data collector.
Alter 3 Jahre, Größe 6 Meter.
If a kid is 6 meters tall, there's probably something wrong with the information that was put in, and go back to that data collector instantly and automatically and say, did you mean 6 meters or did you mean something else?
Rapid SMS gibt der Regierung und Hilfsorganisationen einen guten Überblick über Gesundheits- und Ernährungszustand der Bevölkerung und Ärzten wichtige Rückmeldungen. Das System ist noch für mehr geeignet.
Over the years, we've had many, many other deployments of Rapid SMS for a variety of use cases, ranging from tracking supplies,
Überwachung der Verteilung von 63 Millionen Moskitonetzen,
to monitoring nutrition, to sending test results, to registering births.
Betreuung tausender Schwangerer in Ruanda.
So we've used it across a wide variety of applications.
Zu den populärsten Anwendungen des SMS-Softwarepakets gehört U-Report in Uganda.
U-Report every week sends out a survey to over 190,000 young Ugandans from all over the country. So it's a huge, huge sample size of, you know, what young people are thinking.
Was denkst du über Beschneidung von Frauen?
Jede Woche geht es um ein anderes Thema.
Was ist das wichtigste Problem, das die Regierung lösen sollte, um dein Leben zu verbessern?
Die Ergebnisse werden in der Zeitung und im Radio veröffentlicht und den Abgeordneten aus der jeweiligen Region geschickt. Es geht dabei um weit mehr als das Abfragen von Stimmungen und Meinungen. Die Umfragen können auch mehrstufig sein und Tipps zurückliefern. Und sie können die Politik direkt beeinflussen.
We've seen policy changed in real time. One week we put out a question saying,
warum bewirbt sich niemand um den Innovationsfonds von Uganda? Was ist die größte Hürde?
And they were saying, well, you really need to have a secondary school diploma to be able to apply for this. And that's the biggest barrier because we don't all have that. So we took these answers to the government and they changed their policy to make sure that was no longer a requirement to apply for the Innovation Fund.
Rapid SMS, der Programmierbaukasten hinter U-Report und vielen anderen Diensten, hat für die beiden UNICEF-Innovatoren Modellcharakter.
One of the things that Rapid SMS points to in a very interesting way is a future of development, where development solutions aren't just developed for the developing world, but where in a sense we see that the whole world is developing to meet new and complex challenges, and that the only way we can solve those challenges is by working together and sort of collaborating around big solutions.
Rapid SMS, eine freie Plattform zum Informationsaustausch per Handy, und das hilft überall da, wo bessere Kommunikation nötig ist.
D-Radio Wissen. Freitag kompakt.